Ja, ihr Lieben, ich möchte heute Morgen mit einer Umfrage beginnen und die ist irgendwie so anti-weihnachtlich, aber ich wollte mal gerne von euch wissen, was ist die schönste Warteschleifenmelodie, die du einmal in einer Telefonhotline genossen hast? Was ist die schönste Warteschleifenmelodie, die du einmal in einer Telefonhotline genossen hast? Wer erinnert sich noch? AXA. 20. Du weißt auch noch den Klang der Melodie? Nee. Ich weiß doch, dass es vor vielen, vielen Jahren, war es bei den Deutschen Telekomikern, gab es auch so eine Melodie, die war so penetrant, die war aber nicht schön, aber die verfolgt mich bis heute. Hey. Genau, dann. Also das ist irgendwie so. Das war eher zur Abschreckung. Also ich weiß nicht, wer von euch noch irgendwie so ein... Uli? Das ist vielleicht der neue Trick, einfach über Handy anrufen, mit einem Bluetooth-Lautsprecher verbinden und dann kann man die Warteschleifenmelodie einfach während des Kochens als Hintergrund benutzen. Super Idee. Aber es ist teilweise echt erschreckend, wenn man sich das überlegt. Du hast es ja gesagt, Max, 20 Minuten in der Telefonhotline. Ich weiß nicht, wenn wir da nochmal in die Rekorde reingucken, wie viel Zeit wir da schon verbracht haben und irgendwann bist du ja so genervt, dass du nicht mehr auflässt, weil du denkst, ich habe jetzt so lange gewartet, gleich ist soweit. Naja. Also das ist irgendwie so eine ganz, ganz spannende Sache, weil wir leben ja in einer Zeit, da wird das ja mittlerweile so umgestellt, von wegen hier auch verschiedene Unternehmen, da musst du gar nicht mehr anrufen, da kannst du das auch online erledigen, also im Internet deine Anfrage. Da musst du noch nicht mehr warten, kannst das einfach nur so bearbeiten und alles muss schnell gehen. Das Interessante ist, ich weiß nicht, wer von euch jubelt, wenn er in den Stau reinkommt. Also wir leben in einer Zeit, wo das Warten als vergeudete Zeit betrachtet wird. Irgendwie, man wartet einfach nicht mehr gerne. Aber in so einer Hotline, da muss man ja warten, ich will ja was. Oder in so einem Stau muss man ja warten, ich will ja wohin. Aber so richtig auf etwas warten, das ist irgendwie so, schön ist anders. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn es so manchmal so herausfordernde Lebenssituationen gibt, die uns so ein bisschen anstrengend, die auch so ein bisschen schwer sind, dann ist es manchmal auch so, da ist es mit dem Warten noch viel schlimmer. Da wünschten wir uns, wir könnten vorspulen, weil das dann so ätzend ist manchmal, weil was so beschwerlich ist, weil das so schwer fällt manchmal. Da würde man lieber die Vorspultaste wählen, damit es schnell vorbei ist. Bitte warten. Nein, danke. Der Prophet Jesaja stand mehrere Male vor solchen schwierigen Situationen und wenn er eine Fernbedienung gehabt hätte, dann hätte er, glaube ich, lieber den Kanal gewechselt und das Programm. Aber er musste da durch. Und oft genug hat er sich auch gedacht, jetzt geht hier nichts mehr und das war's. Und das Interessante ist, wenn wir in solchen Situationen drinstecken, dann fühlt sich das immer so an, als wenn nichts mehr geht. Als wenn wir auch gar nicht mehr groß vorausschauen können, was jetzt noch Gutes kommen soll. Aber bei Jesaja ist das Merkwürdige. Irgendwie ist es ihm gelungen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Im Gegenteil, nicht Depression, sondern Progression. Nicht Decke über den Kopf, sondern Decke weg. Und zunächst hieß es aber auch für Jesaja vorsichtshalber, volle Deckung, Achtung, die Axt im Wald. Ich lese euch das mal vor, das steht in Jesaja 11, Vers 1. Und das klingt ganz harmlos. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai, ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Ist doch eigentlich ein ganz romantisches Bild, wenn man so spazieren geht und dann ist da so ein Baumstumpf und dann geht da ein neuer Trieb heraus. Das ist ja prinzipiell ein schönes Bild, ne? Fast schon ein bisschen idyllisch. Aber er meinte nicht diese Idylle, sondern der Zusammenhang, in dem dieses Wort auftaucht, der lautet so, ich lese euch mal die 6 Verse davor vor. Die Assyrer überfallen Aja, sie ziehen durch Migron, lassen ihren Tross in Mischmas, marschieren durch die Talschlucht, um in Geba zu übernachten. Rama zittert vor Angst, Gibea, die Stadt Sauls, ergreift die Flucht. Schrei gellend, Galim, lausche Laiesha, antworte Anatot. Madmena flieht, die Bewohner von Gebim laufen um ihr Leben. Schon steht der Feind in Nob und streckt seine Hand aus nach Jerusalem und dem Zionsberg. Mary, sei mal bitte ein bisschen stille. Meret. Seht doch, wie der Herr, der Herrscher über die ganze Welt mit erschreckender Gewalt die Äste von den Bäumen schlägt. Die größten Bäume werden gefällt, die hochragenden niedrig gemacht. Das Dickicht des Waldes wird mit der Axt gelichtet, die Pracht des Libanons sinkt zu Boden. Jesaja beschreibt in diesen Versen quasi den Zug, den das assyrische Heer nehmen wird, um Jerusalem zu erobern und dem Erdboden gleichzumachen. Das heißt, dieses Bild von dem abgehauenen Stumpf ist ein Bild dafür, dass eine drohende Feindesmacht naht, um Jerusalem platt zu machen. Isai ist quasi der Stammvater, der Vater Davids, der Stammvater des Volkes Israels oder des Landes, des Staates Israels. Und wenn da von einem Baumstumpf gesprochen wird, ist das kein romantisches Bild. Das ist ein Bild für Zerstörung und Verwüstung. Und diese Hoffnung, die daraus sprießt mit diesem kleinen Trieb, die ist in dieser Zeit der Zerstörung überhaupt nicht zu sehen. Das Problem ist, zu der Zeit, wo Jesaja das benennt, da hat nichts darauf hingedeutet, dass sich Probleme anbahnen würden. Also zur Zeit Hiskias, der zu der Zeit König war, hatte Israel eine wirtschaftliche Blüte, eine kulturelle Blüte und eine geistliche Blüte. Das heißt, das Volk war richtig fromm, die Geschäfte liefen gut, es gab viele tolle Angebote für die Menschen, an denen sie teilnehmen konnten. Und es war einfach ein schönes Leben. Und es ging Juda sogar so gut, dass Hiskia als König darüber nachdachte, seine politisch größte Bedrohung loszuwerden, nämlich die Assyrer. Ein Bündnis mit Ägypten und ich bin alle Probleme los. Das ist doch super, wenn Gott denen die Gnade doch schenkt, dass man selbst seinen schlimmsten Feind loswerden kann. Aber inmitten all dieser gefühlten Stärke und Sicherheit rechnete Jesaja mit einem vernichtenden Angriff auf Jerusalem. Mit Zerstörung und Verwüstung. Das Problem ist doch, wenn es uns gut geht, wenn es uns wirklich gut geht, dann ereilen uns diese Schockerlebnisse immer aus dem Nichts. Kein Schockerlebnis sagt, ach übrigens, in 6 Monaten komme ich vorbei, bereite dich schon mal seelisch und moralisch drauf vor. Nee. Einem Freund von mir ist das so ergangen, der leidet an einer seltenen Nervenkrankheit. Und von jetzt auf gleich konnte der nichts mehr. Der konnte sich kaum noch bewegen, nur mit Mühe sprechen. Es war richtig, richtig schwer. Also wie so eine völlige Nervenlähmung und Und es war so beschwerlich, dass er auch darum gebeten hat, dass er möglichst nicht besucht wird. Das so von der Gemeinde, dass also kaum Leute vorbeikamen, um ihn zu besuchen. Nur ausgewählte Leute, die das mit seiner Frau abgesprochen haben, dass die vielleicht vorbeikommen durften. Wie aus dem Nichts und auf einmal geht nichts mehr. Und aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen wurden Monate, aus Monaten wurde ein ganzes Jahr. Und nichts, nichts hat sich verbessert. Gar nichts. Kein Fortschritt, kein Funke Hoffnung, nichts. Auf einmal ist die Axt im Wald da und sie schlägt so gründlich zu, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und ich glaube, das haben manche von uns auch schon erlebt. Ich habe das auch schon selbst miterlebt. Das Interessante ist, wie kann das gehen, dass man an dieser Axt nicht zerbricht, dass man quasi nicht in der Verwüstung und Zerstörung zurückbleibt? Wie kann das gelingen, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt? Jesaja hat die verrückte Erfahrung gemacht, dass in diesem Schock, von dem noch gar kein anderer geahnt hat, dass er kommt, den hat nur er zu sehen bekommen. Hat Gott es nicht bei diesem Schock belassen, sondern Gott hat Jesaja eine ganz neue Hoffnung am Horizont aufgedeckt. Und wo Jesaja wusste, okay, das kommt, aber Gott lässt uns nicht allein. Ich lese euch mal den nächsten Vers vor, Jesaja 11, Vers 2. Und da sagt er über diesen neuen Trieb, den man in der Zeit des Schmerzes so gar nicht wahrnehmen kann. Da sagt er über diesen Spross, der da herauswächst, ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen. Und das Interessante ist, dieser Trieb, dieser Spross, das ist eine Ansage, die nach der Zerstörung des Königstums bedeutet, dass Gott Israel nicht in der Zerstörung zurücklässt, sondern dass es einen neuen König, eine neue Hoffnung, ein neues Ziel geben wird. Und diese Vision von einem neuen König, die ist so faszinierend für Jesaja, dass er quasi in den sogenannten Flitzebogenmodus wechselt. Also ich weiß nicht, also wenn du ein Geschenk versprochen bekommst, auf das du so heiß bist, wie Frittenfett könnte man fast sagen, wo du fast nicht mehr warten kannst, dass du das bekommst, also im Prinzip wie jedes Weihnachten oder Geburtstag für unsere Kinder. Bei den Großen funktioniert das, glaube ich, nicht mehr, da muss schon ein bestimmtes Geschenk sich ankündigen. Aber es gibt diese Dinge, wo wir einfach denken, oh, das ist so genial, das will ich um jeden Preis haben. Flitzebogen-Modus. Und Jesaja hat das mitbekommen, diese Vision gesehen, gezeigt bekommen von Gott und hat gesagt, Trübsal? Nee. Darauf verzichten? Nee, das will ich sehen. Das will ich mit eigenen Augen sehen, dass Gott das wahr macht. Und das, wie genial das ist, was Gott ihm da gezeigt hat, das klingt für uns gar nicht im ersten Moment so an, weil er spricht da von Weisheit und Einsicht. Und im Buch der Sprüche sind das zwei zentrale Charakterzüge, die nämlich einmal beschreiben, dass jemand erforscht, dass jemand lernt, dass jemand verstehen will, dass jemand offen und neugierig ist und den Dingen auf den Grund geht, um zu verstehen, was wie zusammenhängt und wozu führt. Und der andere Charakterzug ist dieses Zuhören, die Selbstbeherrschung und Bescheidenheit, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Das sind eigentlich die Grundeigenschaften des vorbildlichen Weisen, wie das Buch der Sprüche ihn beschreibt. Das sind eigentlich die Best of Weisheit, könnte man sagen. Wenn du das hast, das ist toll, so zu leben. Und das zweite Paar, was hier beschrieben wird, das sind ja drei Begriffspaare, die Jesaja hier beschreibt, sind kluge Planung und Stärke. Und das ist ein Paar, was an anderen Stellen im Alten Testament die militärischen Fähigkeiten eines Königs beschreibt. Also ein König, der in der Lage ist, Strategien und Pläne zu entwickeln, wie ein Feind zu besiegen ist und der diese Pläne auch durchsetzen kann. Und der auch weiß, wie man ein Land regiert und aufstellt, damit es zukunftsfähig ist. Das heißt, hier geht es um die planerischen, strategischen Fähigkeiten eines guten Strategen. Und das dritte Paar schließlich bilden Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Und das sind zwei zentrale Glaubensbegriffe des Alten Testaments. Und das, was ich so interessant finde, ist, dass bei diesem neuen König der Glaube eine ganz besondere Bedeutung einnimmt. Ach, Hiskia war doch auch gläubig. Aber hier wird der Glaube zu einer besonderen Fähigkeit des neuen Königs, denn das hebräische Wort für Erkenntnis beschreibt das Erkennen als ein tiefes Verstehen aus einer Beziehung heraus. So wie man seinen Ehepartner oder seine besten Freunde oder seine Eltern so gut kennt, dass man fast blind weiß, wie die auf bestimmte Dinge reagieren, auf bestimmte Stichworte in bestimmten Situationen. Man kennt sich so gut. Und dieses ganz, ganz tiefe Vertrauen, dieses Erkennen, das beschreibt eine ganz enge Vertrautheit mit Gott. Und das ist schon etwas, was die meisten Könige des Alten Testaments in der Tiefe nicht gekannt haben. Und die Ehrfurcht ist genau die passende Ergänzung dazu. Sie beschreibt den tiefen Respekt vor Gott und die Treue zu Gott. Das heißt, was ist das für ein König? Also Gott zeigt Jesaja etwas, das es so noch nicht gab. Dieser König vereint die besten Fähigkeiten der Weisen und Strategen und lebt aus einer engen Vertrauensbeziehung mit Gott. Das an der Spitze eines ganzen Volkes. Das an der Spitze eines Unternehmens. Das an der Spitze einer Gemeinde. Was heißt das für eine Gemeinschaft von Menschen? Was bringt das hervor? Das bringt unglaublich viel Segen hervor, ihr Lieben. Diese Vision hat Jesaja von Gott bekommen und hat das sehen dürfen. Und das hat nach allem, was er wusste, hat er gedacht, das ist zu schön, um wahr zu sein. Das will ich selbst erleben. Das möchte ich gern sehen. Mein Freund damals hatte keine spektakuläre Vision. Er hat mir später mal erzählt, wie wichtig es für ihn war, dass die Gemeinde in dieser Zeit für ihn gebetet hat. Er und seine Frau hatten darum gebeten, dass ihn nur wenige besuchen, aber diese wenigen Besuche waren für ihn total wertvoll. Er selbst hat sich im Gebet und im Bibellesen an Gott festgehalten. Das konnte er immer mal wieder, stückchenweise. Und es stand interessanterweise für ihn nie zur Frage, Gott aufzugeben. Warum? Nee, ich will doch nicht ohne meinen Gott. Ich gehöre doch meinem Gott. Und das ist die Haltung, die an einer anderen Stelle im Alten Testament durch Hiob ganz, ganz kraftvoll ausgedrückt wird, wie ich finde, einem der stärksten Gebete der Bibel. Da betet Hiob in Kapitel 1, Vers 21, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, es sei gepriesen der Name des Herrn. Und das ist so eine enge Verbundenheit mit Gott, die ich gerne als verwurzelt in Gott beschreibe. Ganz egal, was für eine Axt des Weges kommt und ganz egal, was sie auch kaputt macht, ich bin in Gott verwurzelt und seine Lebenskraft fließt immer noch durch mich durch. Egal, was in meinem Leben kaputt gegangen ist, es kann immer wieder Neues und Gutes aus meinem Leben entstehen. Es gibt immer wieder neuen Segen. Mein Freund ist genauso überraschend gesund geworden, wie er krank geworden ist. Auf einmal war er wieder gesund. Er konnte wieder normal arbeiten und sein Leben genießen, aber er hat mir damals auch gesagt, dass diese Krankheit jederzeit wiederkommen kann. Jederzeit. Ohne Vorwarnung. Er weiß das. Aber er weiß auch, dass Gott ihn da schon einmal durchgetragen hat und dass Gott das wieder tun wird. Und das ist Gottes Versprechen. Das Warten auf Gott lohnt sich zu jeder Zeit. Jesajas Vision geht noch weiter. Sie bleibt nicht nur bei diesem tollen König stehen, sondern dann heißt es über die Art, wie dieser König herrschen wird. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen. Den Entrichteten verhilft er zum Recht, für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht, sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Das heißt, diese Grundcharakterzüge des Königs werden sich in einer Art des Herrschens zeigen, die allen Menschen und allen Situationen gerecht wird. Also wenn du dir das vorstellst, du wirst gesehen, so wie du bist, du wirst verstanden, so wie du bist und du wirst ernst genommen, so wie du bist. Und es wird so auf dich Rücksicht genommen, dass du in dieser Gemeinschaft gut leben kannst. Es ist ein gewaltiges Geschenk. Denn der König wird sich in besonderem Maße für die benachteiligten und bedeutungslosen Mitglieder seiner Gesellschaft einsetzen. Am meisten beeindruckt mich aber seine Art zu herrschen in Vers 4. Da heißt es lediglich, seine Befehle halten das Land in Zucht, sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Wörtlich heißt es da, mit dem Zepter seines Mundes schlägt er den Gewalttätigen und mit dem Hauch seiner Lippen tötet er den Frevler. Ganz ehrlich, hier geht es nicht um Mundgeruch. Also er hat jetzt nicht nur seine Zähne schlecht geputzt oder irgendwas Komisches gegessen, sondern das ist ein starkes Bild. Das heißt, er muss noch nicht mal dazwischen hauen, um Gewalt zu beenden. Ein Wort reicht, um Gewalt zu beenden. Und ich würde das zu gerne mal erleben, dass sich ein einzelner Mann vor einen tobenden Mob stellt und nur durch die Kraft seiner Worte eine tobende Menge zur Ruhe bringt. Stell dir das mal vor. Ich glaube, die meisten Polizisten, die auch in einer Hundertschaft arbeiten, erleben das ganz anders. Ich habe mal welche gekannt und habe die gefragt, wie das ist. Also da richten Worte in der Regel nichts mehr aus. Weil viele Leute, gerade wenn so ein tobender Mob da ist, die sind nicht mehr fähig zuzuhören. Die sind so voller Adrenalin und Aggression und nur noch auf Gewalt aus. Das Interessante ist, dass ein General immer nur so mächtig ist wie die Armee, die hinter ihm steht und solange sie seinem Befehl gehorcht. Und das ist bei diesem König anders. Selbst sein Flüstern, und das meint der Hauch seiner Lippen, sein Flüstern ist so mächtig, dass es Intriganten und Volksaufhetzer einfach tötet. Das ist kein normales Wort mehr, das ist kein normales Reden. Das ist diese Wortmächtigkeit, die nur Gott selbst als Schöpfer dieser Welt haben kann, der etwas ausspricht und es ist da. Der etwas in dein Herz spricht und dein Herz von Grund auf verändert. Das ist ein Wort, was keiner von uns aussprechen kann. Und wir erleben schon, dass unsere Worte Macht haben. Dieses Wort ist noch viel, viel mächtiger. Und das ist eine Gewalt, eine Qualität, die nur durch den Heiligen Geist Wirklichkeit wird im Leben dieses Königs und auch in deinem und meinem Leben. Und das Interessante ist, wenn wir uns jetzt fragen, wer ist denn dieser König geworden? Wie ist er denn gewesen? Dann muss man sagen, dass diese Vision nicht mehr zu Lebzeiten Jesajas stattgefunden hat. Aber diese Vision ist Realität geworden, irgendwann in einer einfachen und banalen Krippe. Das Faszinierende ist, dass Jesaja in diesem Text diesen machtvollen König beschreibt, dass er einhergeht in der Kleidung eines Fußsoldaten. Nicht mit Prunk und Gloria und abgehoben von der Menge, dass sich alle vor ihm niederknien und ihm die Füße küssen, sondern er kommt daher wie ein einfacher Mensch, ein Fußsoldat. Und das ist auch das Gewaltige an dieser Krippe. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, dass wir nicht verstanden haben, was er tun will. Jesus ist so auf diese Welt gekommen, dass wir ihn anfassen konnten, dass wir das fassen konnten. Er hat vermutlich sogar als Baby geschrien und in die Winde geschissen. Ja, das ist normal, so ist das Leben. Aber das ist das Geniale, dass in Jesus eine Tiefe Gottes gesteckt hat und steckt, die etwas in deinem und meinem Leben in einer Tiefe verändern kann, wie nur Gott das kann. Das heißt, ganz egal, welche Axt du erlebt hast, ganz egal, welchen Schmerz diese Axt immer noch in deinem Herzen herumhängt und dir nachklingt, ich möchte dir den Mut machen, dich an diesem König, dich an diesem Jesus festzumachen, weil er die Kraft hat, weil er die Vollmacht hat, aus deiner Zerstörung, die du erlitten hast, wieder neuen Segen zu machen. Amen.